det nye papir. Op en Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Reims.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craftbeer-Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine.
Und Stefan.
Und haben heute unsere vierte Folge, die wir digital machen, insgesamt unsere Folge Nummer 43. Und heute trägt's uns östlich von Frankfurt zu Glabsbräu. Und wir begrüßen den Robert und den Julian.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Genau, den Julian Männer, erster Braumeister bei Glabsbräu. Und den Inhaber Robert Glabs, der das Unternehmen in neunter Generation führt. Letztes Jahr 275-jähriges Jubiläum. Das ist eine stolze Ansage. Also damit seid ihr, glaube ich, tatsächlich die älteste Brauerei da in Südhessen, oder?
Ja, in der Region sind wir die älteste Brauerei und 275 Jahre. Mein Vater ist die achte Generation, ich jetzt die neunte Generation. Das ist schon eine lange Geschichte, eine lange Historie.
Wahnsinn.
Das ist echt Wahnsinn. Da habt ihr wahrscheinlich letztes Jahr noch fett feiern können. Man gut, ist es nicht in diesem Jahr.
Ja, da war ich glücklich auch. Wir haben gerade die letzten Tage noch drüber gesprochen. Letztes Jahr haben wir 275 Jahre groß gefeiert. Der Marktplatz war voll und wir haben viel, viel Spaß gehabt über die zwei Tage. Aber dieses Jahr wäre es leider nicht so gewesen. Ja. Und wir haben eine andere Möglichkeit gehabt zu feiern. Ich glaube, so 275 Jahre ist schon einmalig und sowas muss man einfach feiern.
Ja, natürlich. Völlig, völlig klar.
Dann hättet ihr wahrscheinlich digital gefeiert, so wie wir jetzt miteinander sprechen.
Richtig, ja.
Das wäre aber nicht dasselbe gewesen. Hast du schon eins von diesen vielen digitalen Biertastings gemacht?
Ich noch nicht. Also ich habe schon zugeschaut. Wir werden aber, Julian wird demnächst eins machen.
Ah ja, guck.
Ein digitales Biertasting.
Ihr steigt auch ein. Dabei haben wir gehört, ihr seid in milde, euphorischer Stimmung, sagte Julian gerade zur Begrüßung, weil heute Bayern beschlossen hat, es geht aufwärts.
Absolut.
Erzähl mal, was versetzt euch in milder, euphorischer Stimmung?
Dass er in milder, euphorischer Stimmung ist. Also
die Bayern.
Ich meine, als
heute
Bayern ist er, macht er einen Vorreiter heute.
Als gebürtiger Bayer schämt man sich zwar manchmal für sein Bundesland, aber in dem Fall ist man heute mal sehr stolz, weil dort schon auch erkannt worden ist, dass man langsam was tun muss Richtung Gastronomie und Richtung Brauereien, weil wir von der Krise sehr getroffen sind. Gerade die kleinen und mittelständischen Brauereien, die sehr fassbierlastig und sehr gastronomielastig sind. Die großen Brauereien betrifft die Krise ja kaum. Mit Umsatzeinbußen unter 20% ist so eine Großbrauerei, die auf Flaschenbier fokussiert ist und im Handel sehr stark vertreten ist, natürlich jetzt momentan bevorteilt. Und für uns ist das echt ein positives Signal, zumindest im Freiausschank und natürlich auch auf die Vernunft setzen der Konsumenten, die dann kommen, langsam wieder ein bisschen was zu öffnen.
Das ist doch super. Ja, euer
ich
Kern
glaube
ist
auch.
Ja, Entschuldige.
Ja, und ich glaube auch, wir Hessen werden nachziehen. Ich vermute auch, jetzt wird Ende Mai die Gastronomie aufmachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir halten ja engen Kontakt zu unseren Kunden auch. Die haben schon die Gastronomie teilweise gestrichen, neue Küchen gebaut, neue Böden verlegt und die scharen jetzt mit den Hufen und wollen wieder aufmachen und wieder ins Geschäft einsteigen. Ist auch ganz wichtig, dass die Gastronomie-Hotellerie wieder ans Rennen geht.
In Gang kommt. Wie ist denn euer Anteil ungefähr? Wie viel geht denn von eurem Bier in die Gastro?
Also vom Umsatz rund zwei Drittel.
Zwei Drittel dann doch, ne? Ihr macht 15.000 Hektoliter, habe ich gelesen im Internet. Ist das immer noch die richtige
Ungefähr
Zahl?
Ungefähr 15.000 Hektoliter, steigend,
ja. Mhm. Es ist aber, ihr seid so eine klassische Brauerei, wenn man halt auf eurer Website auf die Kaufmöglichkeiten geht, ist es wirklich sehr um den Schornstein rum, ne?
Ja, wir konnten es aber die letzten Jahre schon ein bisschen nach draußen weiter erweitern. Es geht also bis Mainz rüber, nach Worms unten auch sind wir vertreten. Wir haben schon viele Fans jetzt im Rhein-Main-Gebiet gewonnen.
Oder
gewinnen gerade auch übers Naiv bei der Craft-Beer-Messe vom Naiv. Also von daher haben wir da viele Fans gewinnen können.
Ach, super.
Und ihr bewegt euch von der Range ja zwischen Tradition. Ihr seid ja auch eine traditionelle Brauerei mit dieser doch langen Geschichte. Aber auch Regionalität, ganz klar, darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Und aber auch modernen Bieren, sprich Craft-Bieren, oder? Und wir fangen, weil wir haben Durst, es ist schon nach 17 Uhr Zeit für das erste Bier.
Wobei die Zeit, die Regel mit kein Bier vor 4 ja relativ zügig auf kein Bier vor 11 hochgesetzt wurde, habe ich gelesen.
Ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat.
In der Lockdown-Zeit.
Wo wird es schon 4 Uhr sein? Also.
Also ich fand diese Regelung kein Bier vor 4 schon immer asozial, weil da hängen ja schließlich Arbeitsplätze dran.
Ja, stimmt, aus deiner Sicht ist das natürlich ganz klar anders.
Wir müssen das ökonomisch sehen. Wie viel Bier trinkst du denn so am Tag, Julian, als Braumeister?
Du, das ist ganz verschieden. Ich habe nach wie vor sehr viel Respekt vor den Produkten, die wir herstellen. Von dem her, und habe sehr viel, bin, was unsere eigenen Produkte angeht, sehr kritisch. Also möchte mich immer verbessern und mich mit meiner Mannschaft auch immer verbessern. Von dem her ist es, macht es auch nicht immer Spaß, unser Bier zu verkosten, weil es manchmal sehr harte Arbeit ist. Aber ein Bier am Tag könnte man als Gesetz ansehen an 365 Tagen im Jahr.
Das ist ja noch überschaubar. Beim letzten
harte,
Podcast.
Harte Arbeit klingt jetzt aber nicht so angenehm.
Also ich habe euer mal rausgehen aus dem Meeting, Julian.
Weil im letzten Podcast erzählte der Fritz Wülfing von Ale Mania, meinte so, also einen Liter am Tag trinkt er eigentlich immer. Da bist du dann ja drunter. Oder meinst du eine Mass?
Nein. Also ist obwohl ich aus Oberbayern komme, finde ich, dass die hessischen kleinen Gläser manchmal dann doch willkommener sind.
Naja, super.
Also habe mich mit dem 03er oder auch mit dem 02er Gebinde sehr schnell sehr gut angefreundet.
Ach, guck mal, das kennen geht's doch. Genau, wir haben im Glas, Regina hat es gerade in der Hand, die
Glabs Hopfenlust.
Die Hopfenlust. Erzähl uns was zu Hopfenlust.
Also die Hopfen, als ich vor 5 Jahren zur Brauerei gekommen bin, also Montag war, hatte ich mein 5-jähriges Betriebsjubiläum. Und als ich dort zum Betrieb gestoßen bin, war das im Prinzip die erste Sortimentsergänzung, die schon vorgenommen wurde von meinem Vorgänger, was damals eigentlich eine ziemlich geile Idee schon war, einfach ein leichteres, aber wahnsinnig hopfenbetontes Bier zu machen. Mhm. Ich habe das Bier dann kontinuierlich weiterentwickelt. Es hatte vorher fast Pilzstärke mit 4,4 Volumenprozent Alkohol, habe es runtergebracht, mittlerweile auf 3,8 bzw. 3,5 meistens. Und von den Hopfen war das, oder die Produktidee dahinter war mal, ein Radler ohne Zucker zu machen, also ohne Limo.
Ja.
Von der Aromatik her. Wir haben nur festgestellt, dass der Radlertrinker ja eigentlich so ein Limo-Trinker mit Schuss ist. Und von dem her haben wir die Radlertrinker natürlich nicht abgeholt damit, aber wir haben unser Tor eigentlich aufgestoßen für eine neue Konsumentenschicht, nämlich die Anspruch haben an geschmackvolle Biere, sich im Craft-Bier-Bereich bewegen und da einfach Bock drauf haben um solche Biere. Haben es aber damals natürlich an unsere alte Brauerei anpassen müssen, deswegen ist es auch untergärig, weil in der Brauerei, die wir bis vor 5 Jahren betrieben haben, eine sehr große Brauerei, nur untergärige Gärung möglich war.
Also mittlerweile machen wir auch obergärige Biere. Keine Weizenbiere und so weiter, sowas habt ihr auch damals nicht gemacht.
Machen wir selber auch erst seit 2015.
Ah ja, okay. Mhm.
Also ich muss sagen, es ist in der Nase habe ich echt viel Frucht hier gerade.
Ja, und der... Mhm. Dann tatsächlich so vom Geschmack her, der Sorachi Ace so mit so Kokos und so kommt auch ganz gut durch.
Genau. Den finde ich ziemlich geil in dem Produkt, weil wenn mit dem mangelnden oder mit der geringeren Stammwürze und dem wenigeren Alkohol, ich möchte nicht, dass ein Leichtbier leer wirkt.
Ja.
Und der füllt es schön auf. Der hatte so eine sämige, cremige Note. Kokos, ich finde auch immer so ein, also es verwechseln auch immer mal wieder so Biergeeks mit Diacetyl. Mhm. Wobei buttrig hat es eigentlich nicht, aber es hat einfach so einen sämigen Charakter und das kommt in dem Leichtbier sehr gut zu tragen.
Ja, wirklich, wirklich eine leckere Geschichte. Frage an Robert, wie läuft das so vom Absatz her? Wir haben mit dem...
Sehr gut.
Ah, das ist gut.
Was soll ich sonst sagen?
Na, wir haben zum Beispiel bei Ale Mania, der hat ein Session Pale Ale. Er sagt irgendwie, das trinkt er selber auch mit am liebsten. So, weil er meint, das kann er den ganzen Tag trinken, aber er sagt, das läuft zum Beispiel bei den Pale-Ale-Trinkern läuft es nicht so gut, erstaunlicherweise. Also das dann...
Also das ist nach wie vor unser stärkstes Craft-Bier.
Okay.
Nach wie vor. Hopfenlust. Es ist das erste gewesen und nach wie vor unheimlich viele Fans. Mhm. Und wir sind damals auch schon einen anderen Weg gegangen mit unserem Craft-Bier, weil uns war es wichtig, dass auch für den Konsumenten der Region im Endeffekt zahlbar ist. Und bei uns kosten Kasten Craft-Bier 20,33 Euro. Im Handel 21, 22, 23 Euro.
Oh, das ist ja tatsächlich sehr überschaubar.
Das ist ein ordentlicher Preis, das ist fein. Und die Flasche dann vielleicht 1,49, 1,39. Mhm. Ist ein fairer Preis, sodass auch bei uns viele Kunden da sind, die es kastenweise kaufen.
Ah, das ist
ich habe jetzt ein Bild geschickt bekommen aus Frankfurt. Der hat auf seinem Fahrrad hinten so einen Anhänger dran gehabt. Da waren 3 Kisten Hopfenlust drauf. Mhm. Also es wird nicht flaschenweise meist gekauft, sondern wirklich dann in größeren Mengen. Und uns war es wichtig, entsprechend auch einen vernünftigen Preis und keinen abgehobenen Preis von Kassen von 40, 50 Euro dort machen.
Und das rechnet sich auch gegen dann. Na, viele sagen ja, ne, Hopfen, teuer, kann ich eigentlich so gesund kalkuliert nicht verkaufen zu dem Preis.
Ja, es ist schon, gebe ich absolut recht, ist knapp kalkuliert. Wenn man die Chargengröße sieht, wie viel Liebe in dem Bier ist, das Hopfenstopfen, ist es knapp kalkuliert. Mhm. Aber für uns war es einfach wichtig zu sagen, eine gewisse Menge, eine Drehung drauf zu bekommen. Und wenn du dann im Jahr nur vielleicht einen Sud machst, dann kriegst du auch die Qualität nicht hin. Das ist ja der Knackpunkt nachher. Mhm. Wir wollten eine gewisse Menge machen, eine gewisse Drehung drauf haben und somit auch eine sehr gute Qualität liefern.
Also das ist auf jeden Fall, ist euch das hier super gelungen. Wenn ihr das ab und zu im Handel seht bei euch, blutet euch das Herz, wenn es da so ungekühlt und lieblos vor sich hinsteht?
Es ist immer so. Also wenn Bier lieblos dasteht, das ärgert mich immer. Aber normalerweise finden wir gerade für die Hopfenlust immer ein sehr, sehr schönes Plätzchen.
Okay.
Da ist es auch gekühlt und da ist der Außendienst, streichen nochmal drüber und dann wird es
mit kalter Hand.
Ich muss aber auch sagen, ich habe letztes Jahr mal im anfliegenden Zorn mal 15 Kisten gekauft, weil die tatsächlich beim Getränkehändler in der Sonne standen. Und dann habe ich mir gedacht, bevor da jemand ein schlechtes Erlebnis mit unserem Bier hat, kaufe ich die alle.
Das sind ja Stützkäufe.
Aber es ist ja auch also, wirklich ärgerlich, wenn das ein Erstkontakt ist zu diesem Bier und es enttäuscht, dann kommt ja nicht wieder der Kunde. Ne? Das wäre ärgerlich. Aber es ist natürlich keine Strategie für einen nachhaltigen Erfolg, sage ich mal.
Nee, das verdiene ich auch nicht gut genug, um das immer zu machen.
Wurde das dem Chef wenigstens in Rechnung gestellt? Schweigen.
Das ist ein anderes Thema.
Gut, auch darüber könnt ihr dann ja nach diesem Podcast sprechen. Ja. Ihr habt es gerade eben schon angesprochen. Ihr habt in den letzten Jahren eine Welle der Modernisierung losgetreten, wenn man es so sagen will. Ihr habt 2015 die neue Anlage bekommen. Und da fett investiert, oder?
Ja.
Ich habe gelesen, 3 Millionen Euro, oder?
Es waren sogar nachher weit über 3 Millionen Euro. Der Gedanke ist Ende 2013 entstanden. Und da habe ich mir einfach überlegt, wo geht das hin? Wo wollen wir in 5 bis 10 Jahren mit der Brauerei stehen? Und wie setzen wir uns, grenzen uns von den anderen Mitbewerbern ab? Und bis dahin haben wir alles genauso gemacht wie die Brauereien außenrum. Wir haben große Chargen gebraut, am Farbebier eingesetzt, alles Mögliche gemacht und haben gesagt, okay, wir müssen, um bestehen zu können, langfristig es anders machen als die anderen Brauereien. Mhm. Sonst funktioniert es nicht, weil sonst kann ich in ein paar Jahren die Brauerei zumachen. Ich habe noch einen schönen Effekt. Ich sag mal, wenn ich gegen Klitschko in den Ring steige, halte ich es auch keine 3 Sekunden aus. Der schlägt mich K.O. Das heißt, wenn ich Klitschko schlagen möchte, dann muss ich einen anderen Weg finden, um ihn zu besiegen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen einen ganz anderen Weg gehen, eine neue Brauerei und auch eine neue Brauphilosophie entsprechend etablieren.
Und die Brauphilosophie heißt?
Weg von dem Industriebier. Mhm. Wir haben jetzt eine Anlage ganz bewusst mit kleinen Chargen. Mhm. Jedes Bier wird bei uns singulär eingebraut.
Mhm. Okay.
Also es wird hinten kein Farbbier, kommt dazu. Ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, jedes Bier wird singulär eingebraut. Klar, bei den großen Sorten ist es auch normal, aber auch ein dunkles Weizenbier wird nicht mit Farbbier von uns versorgt, sondern es kriegt entsprechend ein dunkles Malz. Das ist schon mal ein riesen Qualitätsfortschritt und das macht sich auch im Charakter vom Bier erkennbar. Wir wollen auch charaktervolle Biere brauen, weg von dem Mainstream. Du musst einfach merken können, wenn du unser Bier trinkst, du musst es riechen, den Unterschied, und auch schmecken. Und das ist uns bei den meisten Sorten jetzt auch schon gelungen.
Das heißt, ihr habt auch, genau, das ist die Frage, ihr habt auch die gesamten Rezepturen nochmal überarbeitet und im Grunde euer gesamtes Portfolio neu aufgestellt. Inklusive Optik, oder? Ihr habt ja auch dann Flaschen überarbeitet, Labels gemacht.
Genau, ihr wart vorher ja anscheinend auf der Bügelflasche, ganz klassisch, ja. Und seid dann auf die Euroflasche gegangen, ne?
Ja. Genau. Ich sag mal, Anfang 2015 waren wir noch eine traditionelle regionale Brauerei und mit dem Relaunch 2017 und dem Neubau der Brauerei 2015 sind wir jetzt ein Start-up-Unternehmen mit einer gewissen Historie, mit 275 Jahre Historie, so definieren wir uns heute. Wir sind also komplett anders aufgestellt, neue Brauerei, neue Brauphilosophie und ganz wichtig, es nutzt ja nichts, wenn du es nur hier in der Brauerei machst und wir stolz drauf sind, wie lecker unsere Biere sind. Du musst auch nach draußen erzählen. Und deswegen haben wir einen neuen Markenauftritt gemacht, neue Kästen, neue Flaschen, und um das nach draußen zu kommunizieren.
Du bist jetzt ja gar nicht, du bist zwar in neunter Generation am Start, aber du bist jetzt gar nicht direkt in die Brauerei eingestiegen von deinem Berufsweg her. Du hast so einen kleinen Umweg genommen.
Du hast mal Schokolade gemacht.
Ihr seid ja gut informiert. Ja, ich bin im Genuss treu geblieben, muss ich sagen. Also ich habe ein kaufmännisches Studium, war dann 5 Jahre bei einem der führenden Schokoladenhersteller. Ich war schon immer Milka-Fan und Bier-Fan, also ich konnte immer mein Hobby zum Beruf machen.
Aber zusammen passt das gerne nicht so Schokolade. Gut.
Ich habe 5 Jahre bei Milka gearbeitet, dann 1,5 Jahre mit Beratung und dann habe ich entschieden, bei uns in der Brauerei anzufangen und habe 2 Jahre mit meinem Vater zusammen gemacht und danach habe ich es dann alleine gemacht.
2000, ne? Im Jahr 2000 bist du da
2000, ja.
Zu seinem 65. Geburtstag. Gab es für dich jemals eine andere Alternative als das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich habe mir das dann erstmal vor, ich habe da Oktober 98 angefangen bei uns in der Brauerei und ich habe da schon ein halbes Jahr vorher mal überlegt, was machst du denn jetzt? Willst du den Weg weitergehen in der Beratung oder in die Brauerei einsteigen? Und habe mich auch mit einem guten Freund zusammengesetzt und da sagt er, entweder versuch's mal oder lässt es sein. In dem Alter kann man sowas noch machen. Ich sag mal, viel später, mein Vater wollte auch nicht bis 70 arbeiten. Und dann habe ich meinem Vater in Ostern gesagt, du, was hältst du davon? Ich fange bei uns in der Brauerei an. Und das fand er nicht total, war begeistert. Und haben wir dann umgesetzt. Ich hätte auch den anderen Weg weitergehen können, aber es hat mich einfach fasziniert, mich selbstständig zu machen. Mhm. Und auch das Thema hat mich gereizt.
Ja. Und wäre das von vornherein klar, dass du das dann, wenn du das machst, das in eine ganz andere Richtung bringen möchtest? Oder hat sich das so ergeben nach und nach?
Das hat sich nach und nach.
Was tust du da, mein Sohn?
Du zerstörst mein Lebenswerk.
Die Situation gab es dann auch ab und zu mal und so eine neue Brauerei. Aber mein Vater ist auch jemand, der dann schnell auch Feuer fängt und der dann sagt, am Anfang, ja, meinst du wirklich? Und dann einen Monat später, ey Mann, das ist ja super. Wie weit seid ihr denn? Seid ihr schon fertig mit der Planung? Also er ist auch mit Begeisterung eingestiegen und er steht heute auch mit seinen über 80 Jahren immer noch, gerade auch dir, Julian, da immer intensiv zur Verfügung, wenn es darum geht, irgendwas in den alten Keller nochmal was zu buchen und lebt das ganze Thema auch, aber ist in der Brauerei nicht. Aber er zieht da voll mit und ist da total begeistert, auch von den neuen Bieren, die wir heute machen.
Das ist doch super. Ich meine, das ist doch mal eine erfolgreiche Generationenübergabe, was ja heute im Moment gerade in der Bundesrepublik ja durchaus ein Thema ist, weil es bei sehr vielen Betrieben gerade anfällt, ne? Und sehr oft nicht erfolgreich
funktioniert. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ist auch nicht immer einfach, muss ich sagen. Ja. Und mein Vater hat auch gesagt, 2000, wir haben seinen Geburtstag zusammen gefeiert, hat sich von Kunden allen verabschiedet und dann waren meine Eltern 2 Monate auf Tour in Südafrika. Und dann kam er zurück und hat gesagt, alles okay. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen großen Kunden gewonnen. Ich sagte, super, dann kann ich ja wieder gehen. Seitdem hat er sein Büro aufgegeben.
Ja, ja, sehr gut.
Aber ich glaube schon wichtig, du hast es angesprochen, es ist wichtig auch, wenn mein Vater auch nicht mehr in der Brauerei tätig ist, auch nicht mehr beteiligt ist, die Familie mitzunehmen. Und Das waren wichtige, auch damals die Entscheidung, Anfang 2014 den ganzen Weg zu gehen, das ist auch eine familiäre Entscheidung. Klar, ein finanzieller, es geht ums Familienvermögen, aber auch du brauchst einen Rückhalt, alleine schaffst du es nicht.
Ja.
Und ich habe das damals meinen Eltern und meiner Familie auch präsentiert, wo es hingeht, was ich vorhabe. Klar, Chancen, Risiken musst du immer sehen. Und wir haben dann 3,5 Millionen damals investiert. Das ist von unserer Größenordnung mit knapp 3 Millionen Umsatz, ist das schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Mhm. Das hätte auch schief gehen können. Und wir haben jetzt auch nochmal einiges nachinvestiert, sagen wir rund 1,5 Millionen nochmal, weil wir schon erweitern mussten. Wir mussten neue Tanks kaufen noch und haben auch ja verschiedene andere Anlagen, in die sich der Julian verliebt hat, investiert. Weil wenn du so einen Weg gehst, kannst du ihn auch nicht halb gehen. Du musst sagen, okay, du gehst jetzt den Weg, wir brauen heute anders und das mit einer großen Leidenschaft. Wir sind weg von dem Mainstream und da musst du den Weg auch durchgehen. Man kann sich sagen, beim Hopfeneinsatz, ja, dann benutzt halt wieder Hopfenextrakt. Nee, wir nehmen natürlich Aromahopfen.
Ja.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann kannst du nicht sagen plötzlich, ja, wir machen das Ding nur halb.
Ja.
Und wir haben uns damals entschieden und ganz klar auch, wie Julian kam, auch nochmal ganz klar einen neuen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu gehen, weg von dem Mainstream und eigenständig dort zu arbeiten, mit eigenständigen Ideen, die eigentlich bisher immer gut gegangen sind. Es kann auch mal ein Flop dabei sein. Aber bisher sind wir damit immer gut gefahren.
Auch da muss man zusammen durch. Thema, noch kurze Frage, Thema Investition. Du hast es ja erwähnt. Ihr habt ja auch lange die Lizenz auf ein sehr bekanntes Getränk beziehungsweise eine sehr bekannte Marke gehabt, nämlich Vitamalz, die ihr dann ja, glaube ich, 2016 verkauft habt. Hat das auch was damit zu tun gehabt, dass das geflossen ist in die Neuaufstellung?
Eigentlich nicht, Rine. Es war so, das war immer für uns eine schwierige Situation. Es ist eine Familienmarke gewesen. Mein Urgroßvater hat es mitentwickelt in den 20er und 30er Jahren und auch groß gemacht. Nur dadurch, dass wir einen Verbund gegründet haben, war das sehr schwierig. Und die Marke war auch die letzten 20 Jahre leider schon im Sinkflug. Und ich habe mich sehr gefreut, muss ich sagen, dort einen guten Käufer zu haben. Und es war auch eine schwierige Familienentscheidung, sich von so einer tollen Marke zu trennen. Nur im Endeffekt, wie ich die Marke verkauft hatte und habe dann Fernsehwerbung gesehen, habe ich gesagt, wow, toll. Ich freue mich, die Marke ist in guten Händen. Die Marke lebt weiter und wird jetzt wieder einen Aufwind erleben, den wir damals hätten nicht mitgestalten können. Deswegen freue ich mich darüber. Aber das sind im Endeffekt zwei verschiedene Unternehmen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Was aber wichtig ist an der Stelle, dass natürlich auch wir uns als Unternehmen nur auf eine Sache konzentrieren können. Mit Vitamalz eine nationale Marke und auf der anderen Seite eine lokale, regionale Brauerei. Das sind ganz andere Anforderungen und da habe ich gesagt, das passt nicht zusammen. Ich muss mich für eins entscheiden und habe mich ganz fürs Bierbrauen entschieden. Und bin heute halt froh, dass ich es getan habe.
Manchmal muss man auch Tschüss sagen im Leben. Und vielleicht Ahoi, du hast es gerade gesagt, als Julian kam, habt ihr dann ja angefangen, die Biere, die Range zu überarbeiten. Julian, wie ist es denn mit dir? Aus welcher Richtung kommst denn du? Aus Bayern, ja. Den Klassiker.
Ja, genau. Also ich habe in einem ganz traditionellen Betrieb mal Brauer gelernt. 5 Sorten Bier, Hauptsorte Helles, die hat schon 80% vom Ausstoß ausgemacht.
Gibt's den noch
so,
den Betrieb?
Ja, gibt's noch, den Meierbräu in Alte Münster. Okay. Also das ist auch, aus dem Ort komme ich auch, das ist nördlich von München. Mhm. Ein ganz idyllischer, oberbayerischer Ort, 3.500 Einwohner, 2 Brauereien. Ja, also da kann man gut Bierbrauer lernen, war dann danach im Ausland, in Industriebetrieben in Venezuela und in Jamaika und habe da eigentlich für mich schon festgestellt, also so möchte ich mal nicht Bier brauen. auch wenn ich da keine Führungsposition hatte, sondern wirklich als klassischer Brauer dort gearbeitet habe, wusste ich eigentlich schon, das wird mein Weg mal nicht sein in der Industrie. Und hatte dann nach der Fortbildung zum Braumeister bei der Dömens Akademie die Möglichkeit, bei der Neumarkter Lamsbräu anzufangen, also meine erste Meisterstelle. Und das war ein sehr hartes Pflaster. Also die Lamsbräu hat sich lange Zeit nicht so auf ihre Braumeister gespannt festlegen können, haben sehr viele Braumeister ausprobiert. Das heißt, du hattest von vornherein einen schweren Standort, vor allen Dingen bei den anderen Mitarbeitern, aber ich habe irrsinnig viel gelernt von meinem Chef dort, vom Dr. Ernstberger, der ein absoluter Bio-Pionier ist. Und habe da schnell eigentlich ganz tolle Posten gekriegt, habe die Mälzerei mitgeleitet, habe die Produktentwicklung vor allen Dingen geleitet und habe dort eigentlich so mein Gespür, mein Talent für Rohstoffe, aber auch für Produkte ausprobieren können, konnte dort viele Fehler machen, aber konnte auch einiges richtig machen. Und das hat mich sehr geprägt. Und dann nach 5 Jahren dort war ich auch so ein bisschen am Scheideweg, wie der Robert glaube auch mal, ob ich das weitermachen möchte oder ob ich mich nochmal woanders versuchen möchte, in eine ganz andere Richtung gehen, und habe dann den Wolfgang Stempfe von Dömens, der ja auch im Prinzip den Biersommelier mit erfunden hat, im Zuge einer Biersommelier-Veranstaltung mal angehauen, ob er was wüsste, wo ich hinpassen könnte. Ich würde mich gerne beruflich neu orientieren. Und dann hat er mir eine Handynummer auf einen Bierdeckel geschrieben. Das war im Tabhaus in München. Und es war tatsächlich die Handynummer von Robert Glab. Und dann habe ich ja angerufen, dann war er allerdings nicht da. Und dann hat mir die damalige Prokuristin, die Doreen Wolf, hieß sie damals noch, gesagt, ja, sie können ja mal eine Bewerbung schicken. Und das war so der Anfang. Ich musste dann erstmal nach, also Seligenstadt war mir ein Begriff aus dem Bayerischen Verkehrsfunk, weil bei den überregionalen Radiosendern natürlich auch das hessische Grenzgebiet genannt wird, wenn der Stau ist, und unser Autobahndreieck ist sehr, sehr berüchtigt dafür.
Das und ist aber die positiv. Brauerei.
Ja, also ich kam dann zum ersten Gespräch hier komplett erwartungsfrei. Ich wusste nur aus dem Brauweltartikel, dass eine neue Brauerei geplant ist, was mich natürlich extremst gereizt hat. Als ich dann vom Robert Glab die Zusage gekriegt habe, dass wir zusammenarbeiten werden, habe ich mir so das Produktportfolio angeguckt und habe dann, muss ich jetzt ganz selbstbewusst sagen, in meinem oder vielleicht in meinem jugendlichen Leichtsinn, je nachdem, wie man sehen möchte, gesagt, ja, das ist jetzt nicht so mächtig. Also da kann man was machen.
Ausbaufähig.
Ja, also erzähl doch mal kurz, was es denn war.
Also im Prinzip war es ein ganz solides Pilz. Das muss man wirklich sagen. Es hat auch hier in der Region durchaus seine Fans gehabt. Allerdings wirklich angelehnt auch an das, was die deutsche Industrie macht, möglichst wenig Ecken und Kanten. Also es ist, ich habe immer so das Gefühl gehabt, die Biere sollten möglichst wenig Menschen stören und nicht möglichst vielen Menschen gut schmecken. Und wenn du so von dieser defensiven Haltung rangehst, wirst du mit Sicherheit wenig Schlachten verlieren, aber du wirst garantiert auch keine gewinnen.
Ja.
Und das war einfach so, man hat es ja an den Ausstoßzahlen gesehen und an der Ausbreitung der Brauerei, dass da schon was Wahres dran ist. Und das Zweite war ein Export, das mit Sicherheit gut gewesen wäre, wenn es auch nachgefragt gewesen wäre, weil es einfach zu alt wurde. Es wurde schon in den Kellern ein bisschen alt, war oft ein bisschen überlagert, gerade in den Wintermonaten. Und da habe ich mir gedacht, das setze ich einfach an. Und hatte natürlich aus Neumarkt mitgenommen eine irrsinnige Produktphilosophie, wie man mit Produkten umgehen muss, welche Kontakte ich für wichtig halte zu meinen Erzeugern, und konnte das dann hier eigentlich auch ganz gut einbringen. Und hatte aber auch die sehr, sehr gute Situation, dass ich konnte mich komplett auf den Neubau hier konzentrieren. Mhm. Da hatten wir noch einen externen Berater aus Braumeister, der sehr viel Arbeit auf im Vorhinein schon in die Planung investiert hat. Und mein Vorgänger war mir gegenüber eigentlich immer loyal. Also ich musste wir mussten hier keine Revierkämpfe ausfechten.
Ach, super.
Sondern der hat sich sehr gefreut, dass jemand sein Werk auch weitermacht, dass jemand seine Brauerei, so ist es ja als Braumeister auch ein Stück weit immer, übernimmt, wo er sich vorstellen konnte, dass das funktioniert. Und so haben wir immer noch ein sehr gutes Verhältnis und hatten eigentlich von Beginn an ein gutes und sehr professionelles Verhältnis miteinander. Und dann konnte ich mit dem Robert Glab auch sehr schnell überzeugen, dass wir was ändern müssen.
Da hast du gesagt, wir haben so eine schöne neue Braukornanlage, da müssen wir andere Biere drauf brauen.
Ja, das war ja schon die Grundidee, als die Brauerei gibt. Die wurde ja ohne mich geplant.
Ja.
Aber ja auch wie man da hinkommt, dass man vielleicht auch manchmal wirklich die bequeme Position verlassen muss und auch mit seinen Produkten vielleicht ein bisschen polarisieren muss, um einfach wahrgenommen zu werden. Und das Klassische, also wenn man so Leute hier aus der Region gefragt hat, so die klassische Antwort, die du auf Glabsbräu gekriegt hast, war so ein Schulterzucken. Ja, Glabsbräu kennt man, aber keiner hat mir gesagt, hey, das ist total kacke. Und keiner hat aber auch gesagt, das ist mein Lieblingsbier. Das haben alle irgendwie so über sich ergehen lassen. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut geschafft, dass wir natürlich auch die haben, die sagen, das sind die, was die da neu gemacht haben, das gefällt mir gar nicht. Aber es gibt, glaube ich, viel mehr, die sagen, hey, das ist ein guter Weg, den wir eingeschlagen haben.
Wir haben ja gerade eben eins der neueren Sachen getrunken. Ihr versucht ja aber auch Sachen zu verbinden, regionale Geschichten zusammen mit neuen Strömungen. Und ich habe mir jetzt einfach mal hier das Glabsstöffchen geangelt. Ich glaube, das wäre jetzt in der Trilogie der Biere, die ihr uns zukommen habt lassen, vielen Dank, eigentlich der geeignete Nachfolger, oder?
Ja.
Erzähl uns was zum Stöffchen. Wir hatten sehr viel Spaß dran, weil die Beschreibung hinten ist ja in ich weiß gar nicht, ihr sprecht jetzt beide gar nicht diese Mundart. Aber
könnt ihr es für uns mal sprechen.
auf selbstgemachte Ebbelwoi.
Da muss ich jetzt persönlich passen.
Mach die Flasche auf, probier's einfach mal.
Spürst du diese negativen Tendenzen?
Das ist ja jetzt so ein Stil. Bier-Wein-Hybrid ist ja relativ neu und wird ja gerade in vielen Bereichen auch gemacht. Erzähl uns was dazu.
Also als ich nach Hessen kam, also Hessen kannst du viel oder oft vergleichen mit der Geschichte der Glabsbräu auch. Also eigentlich schon ein sehr sympathisches Landstrichchen, aber irgendwie so richtiges Selbstbewusstsein haben die nicht. Das Frankfurt, ja. Aber wenn man aus die ländliche Region anschaut, fehlt manchmal schon so ein bisschen die Identität und so ich bin in Oberbayern aufgewachsen, also wir haben einen Nationalstolz, der uns einfach trägt. Wir gehen immer davon aus, dass wir schon mal was Besseres sind, wenn wir aus Bayern sind.
Mir also, sind mir.
Ach, ja, so genau. Das hast du einfach so drin. Und das fehlt hier so ein bisschen. Und das fällt mir immer auf, wenn hier irgendwelche Feste sind, rennen alle in Lederhosen und Dirndl rum, also kopieren sie den Nachbarn. Und und so ist es auch ein bisschen mit den Produkten, die hier so hergestellt werden. Also Apfelwein ist über die Region heraus bekannt, ja, als hessisches Produkt. Aber die Hessen selber verlieren so ein bisschen die Liebe zu ihrem Apfelwein. Gerade zu den klassisch hergestellten, das ist so ein Altherrengetränk mittlerweile. Die Jugend greift häufig zu gespritzten Sachen, ja, und zu dem, was halt cool aufgemacht ist. Und das fand ich schade. Dann habe ich mich ein bisschen mit dem Thema Apfelwein beschäftigt. Im Prinzip ist es losgegangen, wir kriegen aus Weinstephan immer Hefe in so 1 Liter Glasflaschen, so festen Laborflaschen. Und egal, was du da anstellst, so ein bisschen Hefe bleibt da immer drin.
Ja.
Und der erste Versuch war einfach, diesen Hefesatz mit Apfelsaft aufzufüllen und das im Labor auf der Heizung zu vergären.
Also ein Cider sozusagen.
Ja, genau, sowas, so ein bisschen Knastsprit, hat mein zweiter Braumeister mal gesagt. Und das war eigentlich schon ziemlich geil von der Aromatik her. Also da habe ich mir gedacht, viele Apfelweinpuristen sagen ja, nur spontan vergoren ist was Gutes.
Ja.
Ich habe mir dann gedacht, nee, ich mache das mit Bierhefe. Aber weil wir halt einfach eine Brauerei sind, hatte ich noch kurz überlegt, das Hopfen zu stopfen dann das Ganze, aber das war mir zu abstrakt. Und dann kam letztes Jahr im Jubiläumsjahr, war ja ein heißer Sommer, schon prognostiziert, haben wir uns einfach überlegt, wie können wir das Produkt machen und es soll möglichst erfrischend sein. Also es braucht eine animierende Säure, es braucht einen fruchtigen Geschmack, es braucht aber trotzdem auch ein bisschen den Biercharakter, der das Ganze weicher macht. Apfelwein kann ja durchaus relativ spitz sein.
Mhm.
Und das Ergebnis davon habt ihr jetzt im Glas.
Das ist lecker. Ist auf jeden Fall sehr süffig. Das Bier kommt nicht so stark raus, muss ich sagen. Also wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich es wahrscheinlich...
Aber du hast nicht diese unangenehme Süße von so einem Applevoy.
Ne, so ein Applevoy ist ja süß und sauer gleichzeitig, ne?
Ja, diese Süße finde ich manchmal unangenehm. Also jetzt unangenehm.
Zuckt der Robert wahrscheinlich zusammen, wenn wir sowas sagen.
Wenn die als Norddeutsche, ja.
Für uns war ja so die Applevoy-Initialbegegnung war natürlich der blaue Bock mit Heinz Schenk. Da wurde der Bembel rausgeholt. Ich bin ja irgendwie wie Anfang 50. Das war so, als ich klein war, lief das ja im Fernsehen samstags so. Da wurden die Bembel verteilt und da wurde immer Applevoy getrunken. So. Also.
Und ich hoffe nicht, dass jetzt anfängst zu singen, ja,
Stefan. Keine Sorge.
Das ist nicht seine Stärke. Aber es ist auf jeden Fall sehr rezent, also sehr spritzig auf der Zunge. Ja, also super erfrischend.
Spritzig, süffig, erfrischend. Also das funktioniert ja sehr gut. Und rein technisch ist es jetzt so, du brauchst das Bier fertig und machst dann den Apfelsaft obendrauf? Oder wie funktioniert's?
Nee, eigentlich komplett andersrum. Also okay. Wir haben hier einen regionalen Partner, der Streuobstwiesen Apfelsaft macht.
Ja.
Wir holen den dort ab, im Tankwagen, wo wir normalerweise unser Bier durch die Gegend schaukeln. Und drücken das bei uns in die Brauerei, in den Tank. Und dann kommt Reinzuchthefe, unsere ganz normale W3470 dazu.
Mhm.
Und dann wird das angegoren. Und bei Vergärungsgraden, die ich rausgefunden habe, die perfekt sind, wird dann im Sudhaus eingemeischt.
Mhm.
Also beim Vergärungsgraden vom Apfelsaft oder vom apfelgärenden Most, wenn man so möchte,
ja.
wird dann ein Sud gemacht, auf Basis von unserem Hellen, allerdings ein bisschen stärker gehopft als unser Helles.
Mhm.
Und wird dann ausgeschlagen und wird im Prinzip die Würze ohne nochmal Hefegabe und ohne Belüftung in den gärenden Apfelwein gegeben.
Ah.
Und dann wird es zusammen zu Ende vergoren.
Alles klar.
Auf die Art und Weise hat man das geilere Säurespiel einfach. Also ja. Es war viel Tüftelei, das rauszufinden. Die bierigen Aromen, die stehen jetzt hier nicht ganz so im Fokus, ja. Aber das Produkt darf ruhig auch Leute ansprechen, die bis jetzt noch nicht so viel mit Bier zu tun hatten. Das finde ich nämlich ab und zu ganz spannend, dass die Leute, die Bier so kategorisch ablehnen, aus bitter und schwer zu trinken, gibt es ja durchaus noch.
Ja.
Ich verstehe diese Menschen zwar nicht, aber ich versuche sie zu verstehen. Und dass man einfach auch auf die mal ein bisschen zugeht und einfach sieht, dass das Fermentationsprodukte, also Bier darf man es ja eigentlich gar nicht so richtig nennen, einfach wahnsinnig viel können.
Ja, vor allem sehr vielseitig sind. Ich glaube, da ist dann auch so irgendwann mal irgendwas getrunken worden, was man überhaupt nicht mochte. Und das hat man dann halt eben abgespeichert als so, das mag ich nicht. So. Und es ist natürlich auch, wir hatten da neulich mal drüber gesprochen, bitter ist ja letztendlich so ein Schutzmechanismus vom Körper auch. Also irgendwas, was bitter schmeckt, da reagiert ja der Körper normalerweise drauf und sagt, oh, das sollte ich vielleicht lieber nicht essen. Das könnte ja auch giftig sein.
Naja, wobei ja viele bittere Salate sehr gesund sind.
Ja, so einige, die wir jetzt auch essen, im ersten Moment ist es aber komisch. Und
meistens bemühen wir uns gesunde Salate.
Genau. Essen, ja. Und über diese
die giftigen haben wir weggelassen in letzter Zeit.
Und über diese bittere Schwelle irgendwie muss man sich ja auch erstmal so als Heranwachsender drüber wegtrinken, habe ich ja das Gefühl. Und einige tun es halt einfach nicht.
Aber man sieht es ja auch bei anderen Lebensmitteln. Also Gurken zum Beispiel waren früher ja deutlich bitterer. Durch Zucht wurden ja die Bitterstoffe weggenommen, um das alles möglichst lieblicher zu machen. Ja. So das Bittere ja aus unserer Ernährung eigentlich mal grundsätzlich verschwunden.
Ja, stimmt.
Also natürlich, ja, über bestimmte Bittersalate oder ihr Norddeutschen esst ja auch ganz gerne bestimmte Kohlsorten, die man im Süden nicht so kennt. Da wächst man dann vielleicht so ein bisschen damit ran. Aber also grundsätzlich haben unsere Großelterngeneration noch viel mehr Bitterstoffe oder bittere Produkte in ihrer Ernährung gehabt als wir. Und deswegen denke ich, ist der Schritt zum Bier, wo das einfach gleich geblieben ist, ein größerer. Aber man sieht auch natürlich, die weniger bitteren Biere haben in der breiten Masse natürlich einen großen Erfolg.
Ja.
Und das denke ich hat auch mit dieser Erziehungsgeschichte zu tun.
Wie kommt denn das Stöffsche an?
Fast so gut.
Heißt?
Also wir werden es jetzt nachproduzieren. Wir haben das erste Charge, also 100 Hektoliter gemacht. Wir werden es jetzt nachproduzieren. Also es ist wirklich ein erfolgreiches Produkt.
Super.
Es ist für mich fast ein bisschen gruselig, weil es ist das erste neue Produkt, das ich auf den Markt bringe, wo ich nicht so gespielte Morddrohungen dafür kriege. Als wir unser grünes Soßenbier gemacht haben vor 3 Jahren, da musste ich wirklich manchmal schwer durchatmen, um nicht das zu antworten, was ich mir gedacht habe, oder mich nicht beleidigt zu fühlen.
Das Glabsgrieß.
Julian, diesmal habe ich mich schützend vor dich gestellt.
Das Grisos war ja unsere erste Begegnung mit Glabsbräu auf der Internorga letztes Jahr.
Genau. Richtig,
da haben wir den Robert ja kennengelernt und dann hast du uns das gleich eingeschenkt.
Das Kräuterkraft.
Genau, das Kräuterkraftbier. Ja. Das ist ja eine regionale Spezialität bei euch da unten, ne?
Mhm. Ja. Ja, ist fast ein regionales Heiligtum.
Und daraus machst du ein Bier.
Ja.
Ketzer. Ja.
Ja. Das ist ja genau, was Julian vorhin gesagt hat. Es gibt einige, die finden das total schlimm, die hassen es. Und es gibt die anderen, die sagen, wann kommt das? Ich liebe das Bier so. Und das ist das Wichtige. Ich glaube, du darfst heute nicht so sagen, jeder, der mir sagt, oh, das Bier schmeckt ja nett oder ist ja ganz gut, finde ich fürchterlich. Wir wollen die haben, die sagen, das finde ich geil, ich liebe das. Oder nächste auch, ich hasse das. Das ist mir viel lieber, eine klare Positionierung zu haben, als so, naja, ist ja ganz nett. Und sowas bei Grisos, auch beim Stöffchen, da gibt es einige, die sagen, mei, was macht ihr da für einen Blödsinn, das probiere ich das gar nicht. Und andere, die sind total begeistert und der Markt hier neben der Brauerei ist leer gekauft worden an der ersten Tag. Wir hatten mehrere Paletten davon durchgezogen. Das ist unglaublich.
Warst du genauso überrascht wie Julian?
Ich war noch überraschter, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Julian hat mir es ja mal vorgestellt. Der hat immer so bei uns hinter dem Sudhaus so einen kleinen Tank, so einen kleinen Hefetank, wo er dann so mal das eine oder andere probiert. Ich glaube, gefühlt habe ich jedes 10. Bier auch mal probieren, das er braucht.
Der trinkt noch mehr als sein kleines Bierchen am Tag. Der geht immer heimlich zu seinem Tank.
Und kommt dann mal um die Ecke und sagt, ich habe da eine Idee, willst du nicht mal probieren? Ja, und dann weiß ich, oh, da kommt jetzt was Gutes. Und das haben wir auch ein paar Mal getestet auf verschiedenen Craft-Bier-Veranstaltungen und haben gesagt, okay, jetzt bringen wir es einfach auf den Markt. Was soll schief gehen? Und bisher Reaktion sehr positiv. Ja. Klar, es gibt einige, die verstehen das Produkt nicht, aber das musst du halt als kleiner Brauer, der einen anderen Weg geht, auch akzeptieren. Dass einige sagen, nee, will ich jetzt gar nicht, akzeptieren wir.
Ja. Hat Julian vollkommen freie Hand oder ist es so, dass du gelegentlich sagst, nee, das machen wir nicht?
Das muss Julian jetzt sagen.
Ja? Sagen wir mal so, ich stell ja nur die Dinge vor, wo mir der Robert guten Gewissens freie Hand geben kann.
Das ist eine sehr politische Antwort.
Nein, also ich fühle mich sehr frei in meinen Entscheidungen hier. Ich habe ja auch an Dingen, die eigentlich etabliert waren, wie unser Pils zum Beispiel geschraubt. Natürlich hat Robert immer Vorstellungen auch, wie das Bier zu schmecken hat oder was er gut findet. Und das finde ich immer eine ganz gute Geschichte, wenn man einfach da von der positiven Seite immer rangeht und sagt, wie kann man sich denn das vorstellen? Man kann das dann ja auch schön immer mit Emotionen darstellen oder mit Bier mal in ein bisschen einen anderen Kontext stellen. Wo will ich es denn trinken? Zu was will ich es trinken? Was für eine Stimmung möchte ich denn auslösen, wenn man ein Bier trinkt? beim Steffchen lese ich jetzt nicht unbedingt aus, dass ich mich mit warmen Wollsocken auf die Couch setze und ein Buch lese, sondern das ist eher was, was mich woanders hintreibt. Und gleichzeitig haben wir ein dunkles Weizen mit über 13 Stammwürze und sehr vielen Malzen, das mich jetzt schon eher an die Couch bindet. Und ja, das kann man mit dem Robert sehr gut besprechen und haben wir, denke ich, eine sehr gleiche Meinung, auch wo wir, oder eine häufig übereinstimmende Meinung. Und bei anderen Dingen ist es einfach so, dass mir wurde am Anfang von meiner jetzigen Frau unterstellt, ich würde in der Brauerei mehr Zeit verbringen als zu Hause. Ist es dann natürlich schon so, dass man dann auch Wert darauf legt, dass man seine Handschrift hier etabliert. Und deswegen gibt es bei mir auch bei bestimmten Dingen jetzt wenig Diskussionsbedarf oder Abstimmungsbedarf, aber da lässt mir dann der Robert auch, oder vertraut mir der Robert, dass dann auch was dabei rauskommt.
Das war auch ganz wichtig am Anfang schon. Ich bin selbst kein Baumeister, ich bin Biersommelier und dass da jemand da ist, der zum einen, das ist ja heute sehr schwierig, jemanden zu finden in dem Bereich, der einmal Braumeister ist, der auch die, ich sag mal ganz einfach, die Gummistiefel anziehen kann und selbst brauen kann, aber auch gleichzeitig Manager ist und den ganzen technischen Bereich führt. Das ist ja nicht so einfach. Viele Braumeister wollen ja hier einen Anzug anhaben und managen die Brauereien. Aber das war bei uns ja nicht die Anforderung, sondern bei uns ein Braumeister, wirklich einer, der im Sudhaus oder im Sudhaus steht, den Hopfen vorlegt und viele Dinge im operativen Geschäft macht, aber auf der anderen Seite auch das ganze Geschäft managt. Mhm. Dazu gehört auch der Geschmack, wo man sich ausrichtet strategisch. Und da stimmen wir uns oft ab. Aber der Julian, ist, was er in seinen Kesseln da drin hat, ich möchte es ja manchmal gar nicht wissen, ehrlich gesagt.
Aber ihr scheint ja ein ganz gutes Team zu bilden, weil du natürlich mit dieser Marketing-Sicht auch mit rangehst und Julian ja durchaus, so wie er es gerade beschrieben hat, ja auch gutes Storytelling mit diesem Bild mit der Couch und so weiter hat. Das heißt, ihr habt da ja wahrscheinlich eine gemeinsame Sprache entwickelt. Und ich muss sagen, ihr habt dafür, dass ihr so eine kleine Brauerei seid, einen wirklich sehr professionellen Auftritt im Internet. Das sieht man tatsächlich selten. Das ist nicht schlecht, inklusive Pressezugang und so weiter. Muss ich sagen, das ist durchaus durchdacht.
Dankeschön.
Dafür, dass ihr so eine kleine Brauerei seid. Ihr habt es ja gerade eben erwähnt, ihr habt das neu aufgestellt, aber gerade eben erwähnte Julian das Pilz, da hat er natürlich dran geschraubt, aber natürlich gibt es auch die klassischen Sorten. Helles, Pilz, Weizen, auch daran wurde geschraubt. Nun kommst du ja aus dieser Brautradition raus, Robert, und fehlt dir da manchmal das alte Pilz? Ging das leicht runter oder hat dir das wehgetan, als man dir sagte, an diesen Bieren können wir schrauben?
Im Gegenteil. Also ich glaube auch, da denken wir sehr ähnlich, der Julian und ich. Also
du konntest jeden Tag das Pilz deiner Familie ausbauen. Auch nicht mehr sehen.
Ich sage, neue Herausforderung, jeden Tag Qualität, Qualität, Qualität.
Und okay.
Hast du denn deine Biersommelier-Ausbildung jetzt erst gemacht, als du jetzt diesen Job angefangen hast? Also wahrscheinlich damit zusammen, aber ist die jetzt irgendwie wie schon eher 10 Jahre her oder eher 5 Jahre?
Dies habe ich 2006 gemacht. Schon, ich war einer der Ersten.
Ach, tatsächlich, schon bevor du angefangen hast. Wahnsinn.
Nee, ich habe schon in der Brauerei gearbeitet und wollte es aber dringend machen, einfach um den Blick frei zu bekommen, weg aus dem Zutatensystem zu gehen, raus in neue Welten rein. Und klar, so ein Neubau der Brauerei, das dauert auch eine Weile. Klar, 2013 sind wir intensiv eingestiegen dann in die Planung, aber auch das hat viel Zeit gekostet im Vorfeld, das Ganze umzusetzen, auch sich Gedanken zu machen. Also man plant ja nicht von heute auf morgen und übermorgen ist dann die Brauerei da.
Ja, klar.
Aber es war einfach eine Zeit und ich wollte auch nicht mehr den alten Weg gehen. Ich habe da auch keine Lust mehr drauf gehabt. Und wenn du den Weg neu gehen willst, dann musst du auch den Mut haben, Biere anzupassen, besser zu machen, neue Biere auf den Markt zu bringen und einfach mal mit den Traditionen zu brechen. Hm. Und das ist, glaube ich, die große Anforderung auch bei uns an der Brauwirtschaft, nicht zu viel Tradition immer als Gepäck, als schwere Kugel hinter uns herzuziehen, sondern einfach mal ein bisschen leichter zu denken und einfach mal freier zu denken.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben es gemerkt, wir haben auch anfangs, Julian, kann man ehrlich sagen, auch wieder neue Biere gebraut haben. Der eine oder andere haben wir auch Gegenwind gehabt.
Ja.
Aber wir haben gesagt, das ist unser Weg, den gehen wir jetzt so. Und der Erfolg der letzten Jahre hat uns gezeigt, dass wir den richtigen Weg einschlagen.
Heißt Erfolg, ihr habt wesentlich mehr verkauft oder definiere mal Erfolg?
Also wir haben mehr verkauft, wir haben schöne Zuwachsraten gehabt, im Absatz und Umsatz die letzten Jahre. Klar, aktuell mit der Corona-Krise sieht es etwas schwierig aus, aber wir haben schöne Zuwachsraten gehabt.
Magst du da eine Zahl nennen?
Ja, wir haben vorletztes Jahr 10% plus gehabt. Letztes Jahr haben wir im Umsatz 7% plus gehabt. Das sind jetzt so Zahlen, die nicht ganz so schlecht sind.
Ja, also
wir sehen, dass der Biermarkt stagniert oder zurückgeht.
Ja, absolut. Sag mal.
Und das Schöne ist also auch, dass im breiten Feld ist, dass wir wachsen dadurch, dass wir weiter rauskommen im Rhein-Main-Gebiet. Wir wachsen über klassische Sorten. Wir haben das Helle eingeführt, aber auch über die Craft-Biere. Also wir haben da überall an jeder und jedem Produkt einfach geschraubt, in Anführungsstrichen, und kommen damit gut voran.
Ja, super. Sage mal, und weißt du noch, was für dich jetzt so, bist du dann einfach so mit deiner, sagen wir mal, normalen Pilz-Export-Bier-Kenntnis in den Sommelier-Kurs gegangen? Oder hast du so einen Moment, wo du schon mal, ich gehe mal davon aus, dass du ja an deinem Job auch international unterwegs warst, in dem du, den du vorher gemacht hast. Hast du da schon mal so Sachen, wo du gedacht hast, ach Mensch, guck mal, da gibt's doch Bier, das schmeckt ganz anders, als es bei Papa in der Brauerei gemacht wird?
Ja, klar. Also ich habe ein halbes Jahr in Amerika auch gelebt und ja, sicherlich. Aber ja, man kommt doch so ganz schnell auch dann, wenn man in der traditionellen Brauerei arbeitet, irgendwie so Trott rein. Und ja, jetzt macht man es auch so, wie es vorgemacht wurde. Ist ganz gefährlich. Und das hat mir einfach aufgezeigt, dass es eine andere, ganz andere Welt noch gibt.
Ja.
Von Geschmacksaromen, Vielfalt. Und das hat mich begeistert. Aber auch die Kombination, das Bier und das Essen zusammen, da ist für mich eine ganz andere Welt aufgegangen und das hat mich begeistert. Hm.
Ihr habt ja auch immer Empfehlungen zu den einzelnen Bieren. Zu dem Glabstöffsche ist es der Handkäse und der Spachel.
Spargel.
Du kannst es besser, weil du mit jemandem zusammenspielst in einer Band, der auch so spricht.
Wir hatten in Bamberg gibt es, glaube ich, irgendwie Handkäse mit Musik, ne? Das ist ja auch noch.
Sehr gut.
Und es ist auch nicht Musik, es ist Musik. So.
Mit so viel zu einem Ausflug in die Mundart. Auf jeden Fall habt ihr das ja durchaus immer erwähnt, hinten auf dem Etikett. Tradition hinter sich lassen heißt natürlich auch eventuell das Reinheitsgebot hinter sich zu lassen. Das jetzt in Bayern ja durchaus, da wird ja für gekämpft, sage ich mal. Oder, Julian?
Ja, wobei ich sehe das ehrlich gesagt nicht so eng.
Okay.
Also am Reinheitsgebot ist natürlich unschlagbar, was es eigentlich im Ausland mit uns macht. Also, es gibt uns ja den deutschen Brauern so einen Flair der traditionell geilen Biere. Und das sollte man eigentlich nicht so belächeln, weil das bringt schon was. Und gleichzeitig glaube ich, dass es die Zeit reif ist, einfach auch der Kreativität nicht ein 500 Jahre altes Schreiben entgegenzuhalten, das ja damals schon falsch war. Also wenn man das Originalreinheitsgebot anwenden würde, würde ja kein Bier rauskommen. Und von dem her glaube ich, dass zumindest es einfach
würde es sehr lange dauern und sehr komisch sein.
Und deswegen, ich würde, glaube ich, heute schon keiner mehr das Bier trinken wollen, das Anfang des vorigen Jahrhunderts um 18 oder um 1900 gebraut worden wird. Das würde heute auch keinem mehr schmecken und deswegen muss es vorangehen. Und mir ist es wichtiger, dass das Reinheitsgebot dann wirklich auch ein Reinheitsgebot ist, also dass PVPP abgeschafft würde, zum Beispiel Filterstabilisation deklariert werden müssten, zumindest genauso wie wenn man aus dem hellen ein dunkles Bier umfärbt, dass man es dann auch aufs Etikett schreiben darf und dann darf man auch draufschreiben, ist nach deutschem Reinheitsgebot, wenn man das eben nicht tut, dann finde ich das wichtig, aber momentan ist es ja eigentlich ein Papiertiger, es ist ein gutes Marketing-Tool, aber es entspricht ja nicht der Wahrheit, was da umgesetzt wird. Gibt ja viel zu viele Ausnahmen.
Es würde auch sehr unsexy klingen, wenn man sagen würde, gebraut nach dem vorläufigen deutschen Biergesetz von 1993.
Na klar, aber weißt du, wenn Reinheitsgebot ja heißen würde, es ist Brauwasser, Malze, Hopfen und Hefe drin, dann unterschreibe ich das ja auch. Dann bin ich auch bereit mich 100, oder wir machen das ja auch. Bei uns gibt es keine Filterstabilisierung. Wir haben kein Farbebier im Einsatz. Wir haben keinen Hopfenextrakt im Einsatz. Wir machen das eigentlich schon so, wie es da auf dem Etikett steht. Und das finde ich ganz wichtig. Wir haben auch keine Wasseraufbereitung, wo wir noch Calciumchlorid oder Braugips zusetzen. Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man das macht, aber dann muss man es das Etikett schreiben, weil so suggerieren wir ja den Kunden, dass das alles bei uns aus vier Zutaten besteht und super rein ist, und das ist es gar nicht.
Ja, das ist natürlich so deutsches Lebensmittelgesetz, ne? Dass am Ende nur das draufstehen muss am Ende, was auch noch drin ist, ne? Und was bis dahin damit angestellt wurde, ist egal.
So. Ja, und es ist, für, das ist Deswegen halte ich mich eigentlich nicht unbedingt dran, also mich grenzt in meiner Kreativität nicht ein. Ich störe mich aber auch nicht dran, dass ich jetzt auf die Grisauce nicht Bier draufschreiben kann. Das ist mir dann eigentlich auch wurscht.
Da steht das Bier-Mischgetränk drauf, ne?
Ja, und beim anderen steht Apfelwein-Bier-Hybrid drauf. Also ja. Ein bisschen, und wenn uns mal jemand verbieten sollte, da Bier drauf zu schreiben, ja, dann ist es so. Dann lassen wir es weg, weil ich habe nicht den Anspruch, dass das ein klassisches Bier ist. Aber ich finde halt, man sollte dann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und einen deutschen Industriepilz, wo eine Hopfendolde sehr weit davon entfernt ist, mal da in diesem Produkt nur vorbeigeschwommen zu sein. Das dann als Krone des Reinheitsgebots auszuweisen, das finde ich halt gleichzeitig auch ziemlich doof.
Sind denn eure Pilz und Helles und so weiter, sind die filtriert und pasteurisiert?
Pasteurisiert nicht. Filtriert, ja, allerdings kieselgurfrei mit Zellulose und Perlite gemischt, weil wir eigentlich gucken, dass wir jetzt mal vom Fuhrpark losgelöst, aber dass wir den Rest bis 2024 komplett ohne fossile Stoffe auskommen lassen.
Das ist da auch, das steht auch auf eurer Webseite. Ihr seid ja auch, dass ihr euch da sehr innovativ seht. Sag doch mal bitte, was macht das Innovative bei euch aus beim Brauen?
Also es ist natürlich, Innovation ist mit so einer modernen Anlage ein bisschen leichter. Immer wir müssen jetzt auf unsere alte Brauerei zum Beispiel münzen. Also gerade was Primärenergieeinsatz angeht, haben wir uns sehr stark verbessert. Aber wir wollen dann natürlich noch weiter. Und dann sind so Ansätze wie eben keine Kieselkur einzusetzen, sondern was Alternatives, wie eben Zellulose-Perlite gemischt, das dann komplett kompostierbar ist, für uns sehr wichtig. Gleichzeitig sind wir interessiert daran, wir werden uns Abwasseraufbereitungen noch weiter angucken, um zu sagen, wir wollen eigentlich möglichst keinen Abfall haben. Wir wollen maximal Zwischenprodukte haben, wie zum Beispiel Treber. Treber ist ja auch kein Abfall der Bierproduktion, sondern ein absolut hochwertiges Futtermittel. So muss man es auch sehen und so müssen andere Zwischenprodukte auch gesehen werden. Und da sind wir eben dran, uns kontinuierlich zu verbessern. Das kostet erstmal ein bisschen Geld. Deswegen kann man das auch nicht in so Riesenschritten immer machen als kleiner Betrieb. Aber da sind wir eben dran mit einer Strategie für die nächsten 10 Jahre, hat es der Robert, glaube ich, mal formuliert. Wir haben schon die Hälfte geschafft, sozusagen, und wollen diese Ziele einfach auch einhalten, weil wir wollen ja auch noch in die nächsten Generationen Bier brauen und vor allen Dingen mit den Rohstoffen, die hier aus der Region kommen.
Sehr, sehr gut. Ja, wir warten
also der Strategieplan 2025.
So ungefähr, ja.
Sehr schön. Wir waren bei La Trappe letztes Jahr und die sind ja auch sehr dran, dass sie halt mit tropischen Pflanzen ihr Wasser klären und alles Mögliche. Und da ist zum Beispiel der Plan, dass irgendwann wirklich nur noch Bier das Gelände verlässt. Also dass Bier die einzige Flüssigkeit ist, die das Gelände verlässt, alles andere wird wieder aufbereitet.
Ja, finde ich einen ganz faszinierenden und ganz fantastischen Ansatz.
Ja, muss man tatsächlich sagen. Ihr seid auch ja auch bei den Rohstoffen sehr regional. Ich habe mal, das kann man ja in euren Videos auf der Website sehen, ihr habt Bestmalz, das ist ja, habe ich mal geguckt, 100 Kilometer von euch weg, Heidelberg.
Das ist sogar die Melzerei, die am weitesten von uns weg ist.
Tatsächlich? Okay, interessant. Sehr, sehr gut. So, und wie weit ist die Hallertau weg für den Hopfen?
Ja, die ist ein Stückel weiter weg. Aber man muss aber auch sagen, dass der hessische Hopfen immer sehr schnell vergriffen ist, weil auf 0 Hektar ist halt relativ wenig zu holen. Wobei, da hat der Klimawandel mal ein bisschen was Positives. Also am Main entlang, wenn man hier spazieren geht, sieht man immer mehr Kulturhopfen auch aufgehen, wo wahrscheinlich Samen verbreitet worden sind durch Vögel. Und im Kloster, wir haben ein schönes Kloster hier in Seligenstadt, da wird auch Hopfen angebaut im Klostergarten. Den haben wir ja letztes Jahr schon mal geerntet und in unser Craft Beer Surf and Turf verarbeitet. Und da sind wir dran mit meistens dann mit einem Männerchor zusammen, den es hier schon sehr lange gibt, der in unserem Bräustüberl gegründet worden ist vor fast 170 Jahren.
Oh mein Gott.
Und die Männer sind immer ziemlich gut dabei, uns dann zu helfen. Und da haben wir ein schönes Grünhopfen-Porter gemacht damals, mit ein bisschen Rauchmalz auch noch. Und von dem her, da sind wir auch bestrebt, uns regional aufzustellen, auch wenn wir uns da keine Illusionen hingeben, dass wir mal 100% Hopfen aus irgendwelchen Mainauen bekommen.
Vor allen Dingen, weil der Männerchor irgendwann ausstirbt, oder?
tatsächlich ist es ein relativ cooler Chor, der neben seiner Gesangsleistung auch die Stärke am Glas belohnt. Und von dem her hat er tatsächlich auch jungen Zuwachs.
Ah, sehr gut.
Verstehe, so fängt man Sänger.
Stimmbänder müssen ja geölt werden.
Sehr, sehr schön. Wenn wir jetzt ein bisschen obwohl wir bleiben noch ein bisschen hier im Hier und Jetzt und gehen noch nicht in die Zukunft. Wir gucken mal auf das nächste Bier. Habt ihr überhaupt noch Bier, ihr Lieben? Oder trinken wir ja gerade für uns alleine?
Also wir haben vor uns gerade das Vicky Loves Pale Ale stehen.
Das habe ich auch.
Sehr gut.
Sehr gut.
Sehr gut. Das ist ja ein, genau, Pale Ale, schöner Craft Beer Style. Erzähl ein bisschen was darüber, Julian.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich gegen das Pale Ale bei uns aus dem Haus ein bisschen gewehrt habe, weil da fand ich einfach schon, dass ganz viele tolle Brauereien in Deutschland, aber auch international tolle Biere machen. Mhm. Wir hatten es bis bei unseren ersten drei Craft-Bieren eigentlich immer versucht, einen etwas eigeneren Bierstil zu haben. Also natürlich ist alles schon mal da gewesen, aber wir haben ein Decession-Lager gemacht, wir haben ein Imperial Pils gemacht, ein Single-Hop-Imperial Pils. Und wir haben, das war mir ein wichtiges Anliegen, ist leider gescheitert, versucht, das Kristallweizen wieder zu beleben, indem wir ein hopfengestopftes Kristallweizen gemacht haben.
Ist das Tropic Thunder?
Tropic Thunder, ja, genau.
Das ist nicht mehr im Programm, ne?
Momentan nicht. Es ist ja auch komisch ins Programm gestolpert, muss man auch sagen. Die Geschichte des Bieres war, uns ist auf einer Craft-Messe das Bier tatsächlich ausgegangen. Oder beziehungsweise wir waren kurz davor, dass uns die Hopfenlust ausgeht. Und es war erst Samstagnachmittag, die Veranstaltung ging noch bis 23.30 Uhr. Also haben wir angefangen mit den Hopfenlustresten, das ein bisschen zu strecken und haben es mit Weißbier gemischt. Haben eine neue Marke kreiert und man muss dann natürlich auch schnell mit dem Namen her.
Ein Cuvée.
Ihr seid ja findig.
Das heißt, das muss aber dann natürlich auch einen schmissigen Namen haben und dann bin ich so in meinem leichten Pegel draufgekommen, man könnte es Tropic Thunder nennen. Da gibt es ja gibt einen Film mit Ben Stiller.
Ja.
Wer den kennt, man muss ihn nicht gesehen haben, aber man kann. Und der heißt eben Tropic Thunder und so bin ich da draufgekommen. Mittlerweile bin ich sehr stolz, weil zwei andere Brauereien, unter anderem Stone Brewing, auch Biere auf den Markt gebracht haben, die Tropic Thunder hießen. Wir waren aber tatsächlich die Ersten. Und ja, so war dieses Bier geboren. Aber ich habe mich dann natürlich im Nachhinein nicht getraut, einfach nochmal hopfenlos mit Weißbier zu mischen. Und Kristallweizen war mir immer schon so ein bisschen ein Anliegen, weil ein gutes Kristallweizen ist was sehr Feines, aber es stirbt halt einfach aus. Es ist total uncool. Schon allein der Konsum von Kristallweizen ist irgendwie uncool. Und deswegen ist der Bierstil auch weg. Und und dann haben wir uns gedacht, wir machen das ein bisschen moderner. Es hat auch super lecker geschmeckt. Wir haben es mit Hüllmelon gestopft. Es hatte so einen richtig schönen Honigmelonen- und Erdbeerton. Also wir fanden es toll. Wir haben dann aber auch festgestellt mit dem Produkt, dass wir Männer überfordern, wenn die Flasche ein pinkes Etikett hat. Und ich denke,
das Frauen wolltet ihr per se nicht ansprechen, oder? Wie verstehe ich das?
Doch, muss man sagen, dass beim Bier zumindest die lauten Töne dann doch nach wie vor von Männern kommen. Aha. Auch wenn ich unterstreiche, solche Sachen zu machen, weil die Kaufentscheidungen ja sehr häufig Frauen treffen. Aber so die laute Resonanz rund ums Thema Bier sind noch sehr, sehr maskulin. Und das war vielleicht einer der Gründe, warum das Bier schon ein bisschen einen schlechten Start hatte. Dann auch ein englischer Begriff oder ein englischer Name bei der traditionell, damals noch sehr traditionell wahrgenommenen Glasbrau war auch schwierig. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war nicht die richtige Idee, aber wir mussten natürlich den Platz irgendwie füllen. Drei Craft-Biere wollten wir auf alle Fälle haben. Und dann kam eben die Idee, wir machen was ein bisschen weniger erklärungsbedürftig ist. Lass uns doch ein Pale Ale machen.
Ein klassisches Pale Ale und für Deutschland ja eigentlich auch ein klassischer Craft-Beer-Stil,
genau,
wenn man so will. Ne?
Und so sind wir zu Vicky Loves Pale Ale gekommen. Mhm. Der Name leitet sich vom Hopfen ab. Und das war auch so die einzige Notiz, die wir, als wir den Probehopfen aus Australien bezogen hatten, in diesem Päckchen vorgefunden haben. Hat der Hopfenbauer eigentlich nur so einen handgeschriebenen Zettel dazu gelegt, Vicky Loves Pale Ale. Also da war der Name auch relativ schnell gesetzt.
Manche Dinge fallen einem in den Schoß sozusagen.
Ja, definitiv. Wir haben vorher allerdings mindestens 8 Meetings abgehalten, wie das Ding denn heißen soll. Ja, so ist es
natürlich.
Ja, und was uns wichtig war beim Bier, war einfach, dass es wandlungsfähig sein darf. Man darf ruhig schmecken, dass wir nicht so häufig im Jahr oder dass wir keine großen Mengen australischen Hopfen vorhalten bei uns, sondern dass wir immer einkaufen, wenn wir im Prinzip das Bier machen, sodass es sich immer ein bisschen verändert. Jetzt bei der Charge, die ihr jetzt zum Beispiel habt und ich auch, haben wir auch mal ein regionales Weizenmalz aus einer ganz alten Weizensorte ausprobiert. Das hat dazu geführt, dass das Bier mehr Trübung hat als sonst. Normalerweise würden wir es dann zentrifugieren, aber ich fand die Trübung eigentlich mal ganz spannend, so drin zu haben. Wurde auch von den Kunden gut angenommen, weil es für viele die Saftigkeit von diesen Hopfenaromen unterstützt, wenn es ein bisschen drüber aussieht.
Mhm. Passt ja auch gerade gut in die Zeit. Haziness ist ja, hazy, ist hazy, ja angesagt. Hazy,
ja. Genau. Ja. Also wenn ich 10 Jahre zurückdenke, wenn du dann irgendein IPA irgendwo auf den Tisch gestellt hättest, in irgendeiner Hamburger Kneipe, ich glaube, du hättest das Glas um die Ohren gepfeffert bekommen.
Wahrscheinlich, ja.
Genauso wie in einem bayerischen Biergarten. Und heute ist es, also momentan ist in New England IPAs ja ziemlich die Krone der Craft-Bier-Schöpfungen.
Dose und New England IPA.
Ja, ja. Ja, ja, was ist so von der Hauptnote? So, es sind dunkle Früchte, irgendwie sowas, schwarze Johannisbeere oder sowas. In die
genau.
Richtung geht's sehr genau. Stark, ne?
Hast Cassis-Aroma, ich finde immer ein bisschen Holunderblüte. Ja. Du hast auch so eine ganz leichte grüne Pfeffrigkeit. Mhm. Die finde ich auch im Trunk. Merkst du die ganz gut? Und das Weizenmalz, das wir eingesetzt haben, das hat so eine ganz leichte Crispy-Note, so eine ganz leichte Cornflakes-Note, würde ich fast schon beschreiben. Das finde ich sehr angenehm.
Mhm. Eine angenehme Bitterkeit nach hinten, ne?
Ja.
Ja.
Also keine Bitterkeit, die sich so lange über den Gaumen legt hinten. Also schon trinkbar, aber gut. Sag ich mal. Eine runde Sache.
Ja.
Gefällt.
Gefällt.
Gefällt, auf jeden Fall. Eure Empfehlung, Burger oder leichte asiatische Küche, steht hinten drauf. Was esst ihr am liebsten zu diesem Bier? Zu dem Pale Ale?
Burger. Ganz klar. Also mein Wunsch, mittags, wenn ich einen Burger esse, trinke ich meistens Bier dazu. Okay. Also wirklich eine geniale Kombination.
Und dann auch dieses.
Bin ich ein bisschen anders. Da hat der Julian ein paar Sachen angegeben. Ich muss sagen, dass für mich das Anzündbier vom Grill. Also wenn ich einen Grill anzünde, da trinke ich mir die Hopfenlust dazu. Und da freue ich mich schon auf was kommt. Und das ist so mein Bier vom Grillen. Ja.
Ah, sehr gut.
Eier mit grüner Soße wurde angegeben bei der Glabs Hopfenlust. Das ist natürlich etwas, was den Norddeutschen jetzt auch nur unter Einschränkung oder mit Einschränkung erreicht.
Diese grüne Soße.
Die verfolgt euch, gell?
Nein, aber runde Sache. Worüber auch viel gesprochen wird, sind ja zum Beispiel Sauerbiere. Was hältst du denn davon, Julian?
Wenn wir so ein bisschen. Da finde ich ein ganz.
Also da verzieht der Robert das Gesicht, muss man dazu sagen.
Ich muss ein bisschen schmunzeln. Also von daher.
Also ich finde das Thema Sauerbiere wahnsinnig spannend. Ich finde auch, dass es da schon viele Jungs gibt, zum Beispiel hier in Frankfurt Flüge, die das wahnsinnig gut beherrschen, das Thema, die ganz tolle Biere machen.
Aber das Frank ist grandios.
Ja, finde ich auch. Mhm. Durfte am Donnerstagabend im Naiv in Frankfurt bei einem Online-Tasting mitmachen. Da wurde das Frank zum Beispiel mit einem gearschten Ziegenkäse kombiniert. Mhm. Es ist eine mega geile Kombination gewesen. Also an alle, die zuhören, unbedingt ausprobieren, wenn ihr ans Bier rankommt. Also von dem her, es gibt Leute, die das sehr gut können. Auch der Fritz, der in eurem letzten Podcast war, hat ja auch eine geile Gose.
Ja.
Also es gibt Leute, die das schon sehr gut können. Ich finde, mit dem Stöffchen stoßen wir das Tor schon relativ weit auf in diese Richtung, Säure ins Bier zu bringen. Und per se müsste Sauerbier in Hessen auch aufgehen, weil wir ja sauren Apfelwein trinken. Mhm. Aber auch wenn du so die klassischen Rheingau-Rieslinge zum Beispiel anschaust, die sind ja knochentrocken und haben dadurch auch natürlich eine sehr stark wahrnehmbare Säure. Mhm. Also das Thema könnte hier sehr, sehr gut ankommen. Wir müssen mal noch gucken, dass wir was machen, was dann auch wirklich zu uns passt. Also es müssen dann wirklich, muss wirklich in die Region richtig gut reinpassen.
Okay, aber im Kopf.
Wenn wir diese Schritte gehen.
Genau, wenn ihr schon die ganze Brauerei mit Bakterien verseuchen wollt.
Das ist der Vorteil, wir haben ja noch einen Altbau nebenan. Also die ganz krassen Dinge wie Brettanomyces-Geschichten machen wir immer noch in der alten Brauerei.
Ah ja, okay.
Das ist clever. Ansonsten ein bisschen in die Glaskugel geschaut und sind wir ja ihr seid schon wieder, wie am Anfang gesagt wurde, in einer euphorischen oder in einer milden euphorischen Stimmung. Aber trotzdem ist es ja noch eine milde euphorische Stimmung. Aber trotzdem auch in die Glaskugel geschaut. Was liegt denn so an noch in diesem Jahr bei euch? Ich frage erstmal Julian und dann kommt Robert.
Ja, also ich sag's jetzt mal ganz salopp, natürlich ist die momentane Situation scheiße, aber diese Brauerei ist über 250 Jahre alt, also wir haben zwei Weltkriege überlebt. Das wird schon weitergehen.
Wir schaffen auch dieses Virus.
Definitiv, und ich glaube, davon darf man sich seine gute Laune auch nicht verhageln lassen. Man muss halt seine Wege finden, damit umzugehen.
Ja.
Also wir werden an unseren Bieren weiterarbeiten, weil für mich und meine Jungs ist es ganz wichtig, dass wir auch für unsere harte Arbeit irgendwann mal in Form von einem European Beer Star oder sowas belohnt werden. Und da haben wir auch das klassische Sortiment natürlich im Fokus. Also da werden wir hart dran arbeiten. Und dann werden wir mal gucken, was sich so entwickelt. Also Ideen habe ich viele. Und ja, müssen wir mal schauen, was wir in diesem Jahr noch unterbringen. Leider hat das Jahr immer nur 12 Monate.
Aber das macht doch das Thema saisonal irgendwie auch ganz spannend. So, dass dann so eine Saison auch mal vorbei ist. Und dann ist es leer getrunken und dann kommt das nächste.
Ja, genau.
Du sagst also deine Jungs, mit wie vielen Leuten arbeitet ihr in der Brauerei?
Wir sind zu dritt.
Zu dritt, mhm.
Also im Herbst kommt jetzt noch ein Lehrling dann dazu. Mhm. Der hat hier, eigentlich wollten wir keinen Lehrling einstellen, aber der war hier als Praktikant und war einfach super gut. Und dann haben wir uns gefreut, dass er nach dem Abitur jetzt zu uns kommen möchte.
Toll.
Robert,
Strategie.
Strategie, ja. Ich meine, der Julian hat immer sehr viele neue Bierideen. Die setzen auch gerne um. Nur auch im letzten Jahr, wie wir überlegt hatten, was machen wir 2020, haben wir ihn dann gebremst. Weil wir haben so viele Ideen und die müssen wir im Markt herunterkriegen. Das ist ja das ganz Schwierige dabei. Ich glaube, wir haben einen Sack voller Ideen. Was vielleicht wichtig ist an der Stelle, wo wir hinwollen, ist, dass wir einfach Biere haben, die trinkbar sind.
Ja.
Also keine irgendwie mit 90 Bitterwelten drin, die vielleicht mal nur einen Schluck trinkt. Wir wollen trinkbare Biere haben, wo ich einfach Spaß dran habe und sage, okay, ich trinke jetzt das kleine Fläschchen und dann trinke ich noch ein zweites und drittes hinterher. Das ist eigentlich die Anforderung auch an die Technik, an uns und an Julian, und dass wir trinkbare Biere haben. Wir wollen weiter wachsen und das mit neuen kreativen Bieren. Das wollen wir nächstes Jahr machen und auch die nächsten Jahre. Und wir wollen auch weiterhin viel in Technik investieren. Wir haben jetzt gerade erst eine Entalkoholisierungsanlage angeschafft, weil wir es als großen Trend sehen. Alkoholfreie Biere, und wir haben eine Pilotanlage, die der Julian in Betrieb genommen hat und einfach auch wirklich richtig geile Biere dort braut.
Ihr habt drei im Portfolio, ne? Drei alkoholfreie.
Ja, wir haben alkoholfreie Stilles jetzt auf den Markt gebracht. Mhm. Das ist alkoholfreie Hefeweizen überarbeitet und haben jetzt so einen alkoholfreien Sommerradler. Mhm. Und das ist schon jetzt sehr gut angelaufen, und da wird es bestimmt auch noch die nächsten Jahre Erweiterungen geben.
Okay.
Ja, ich hörte gerade eben, Stand heute, da ist offensichtlich noch was geplant, da reinzugehen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass alkoholfreie Biere einfach, oder allgemein alkoholfreie Fermentationsgetränke, das kann ja auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen,
ja,
ein riesen Zukunftsmarkt sind, weil man einfach mit ganz wenigen Zutaten ganz viel erreichen kann, hm, und einfach Geschmackserlebnisse für die Leute zu Hause bieten kann.
Nochmal nachgefragt beim Wachstum. Du sagtest, ihr wollt eben wachsen mit besonderen Bieren. Nun ist der Markt ja kein leichter, und wir sind ja schon in einer Phase der Konsolidierung, und man muss ja eh schauen. Also einige haben ja schon aufgehört aus der ersten Generation, dieser Craft-Bier-Brauer-Generation, die da so in Deutschland ab 2015, 2016 am Start ist.
Oder davor.
Ein bisschen davor, ja, aber so die Hauptwelle erreicht uns ja dann. Und jetzt sagst du, wir wollen wachsen. Wie macht ihr das? Wie stellt ihr euch da auf? Habt ihr einen kleinen Außenvertrieb, der da unterwegs ist? Wollt ihr beim Bierverlag rein, die euch dann auch wirklich bundesweit mal irgendwie in die Regale bringen? Oder wie ist da die Strategie zu wachsen?
Also wir haben uns ja auf der Internorga in Hamburg kennengelernt letztes Jahr. Das war eine wunderbare Messe. Wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Auch die Feiern nach der Messe waren richtig gut. Aber wir mussten auf der anderen Seite feststellen, dass alles nett ist, dass wir auch viele neue potenzielle Kunden kennengelernt haben, die wir aber nicht bedienen können. Und haben dann gesagt, pass auf, es macht alles keinen Sinn, bei uns in der Größenordnung den Markt national aufrollen zu wollen. Das funktioniert nicht. Da müssen wir einfach ehrlich sein, wir gehen hin, sind im Rhein-Main-Gebiet, das ist unser Gebiet, das wir bearbeiten können. Da ist man maximal mal knapp eine Stunde unterwegs zum Kunden, hat die Nähe und hat dann auch wirklich nicht die beiden oder viele Zwischenhändler. Man kann die Produktqualität, die Frische garantieren. Und da haben wir noch viel vor uns, um im Rhein-Main-Gebiet auch noch zu wachsen. Da können wir wachsen. Dort ist der Wunsch da von vielen Verbrauchern nach einer Regionalmarke, nach einem natürlichen gebrauten Bier und, wie wir es heute sagen, aufregend anderes Bier. Also, dass wir wirklich anders sind als die Brauereien. Und da spüren wir eine große Nachfrage. wir sind aktuell vielleicht auch noch der geheime Geheimtipp. Aber wenn wir mal zum Geheimtipp werden, dann sind wir schon mächtig gewachsen.
Sehr schön.
Ja, irgendwann ist so ein Adjektiv auch zu viel, ne?
Ja, richtig.
Okay, das zum Thema Wachstum. Sehr schön. Haben wir noch eine Frage? Wir haben noch die Inselfrage. Nein, eigentlich hätte ich noch die Frage, wir sind ja in einem Familienunternehmen. Wie sieht's denn bei dir in der Familie aus, Robert?
Gibt's da Nachwuchs, den du schon anlernst?
Das war eine sehr persönliche Frage. Ja, ich habe Nachwuchs. Wir haben zwei Kinder, die natürlich auch mit Bier großgezogen wurden.
Ja.
Wir haben am 12. September damals 2015 die Brauerei eingeweiht. Das war der 150. Geburtstag meines Urgroßvaters, aber auch der 10. Geburtstag unserer Tochter.
Ah, guck mal.
Deswegen, unsere Tochter ist jetzt 14, unser Sohn 17. Mal schauen, was die machen. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube es auch, viele andere Brauerkollegen sagen auch, wie wir jetzt die Brauerei neu gebaut haben, hast du ja was Tolles gemacht für deine Kinder. Guck ich ihn an und sage, das habe ich für mich gemacht. Das ist mein Wunsch, so Bier brauen zu können. Ob das meine Kinder mal machen wollen, weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man heute umdenken. Mein Vater, der wurde reingeboren, war der erstgeborene Sohn. Der hat gar keine andere Möglichkeit. Hat mich frei entschieden, das zu tun. Und habe auch mal die Branche dann gewechselt. Ob das meine Kinder tun, ist, ich würde mich freuen, aber es ist für mich jetzt nicht kein Beinbruch, wenn sie es nicht machen würden. Ich glaube, da muss man anders denken und muss einfach überlegen, dass der Spirit vom Unternehmen erhalten bleibt. Dass das, was man sich vorstellt, einfach andere Biere zu brauen, in diese Form, dass das erhalten wird. Und ich glaube, dass man auch dann andere Wege gehen kann. Auch es muss nicht unbedingt immer ein Familienmitglied vorne stehen. Es kann trotzdem vielleicht mit dabei sein oder in der Leitung, aber es kann auch genauso nicht in der Leitung sein. Es kann einen Beirat geben. Es gibt viele Möglichkeiten und das, sage ich mal, ist für mich, das sehe ich relativ entspannt an der Stelle. Ich werde meine Kinder nie dazu zwingen, sowas zu tun. Das ist der falsche Ansatz. Die werden auch nicht mit Begeisterung das Bier dann machen. Und der Julian hat es ja sehr schön ausgedrückt, auch man muss Begeisterung haben.
Klar.
Ich habe mich damals für den Julian entschieden, das hat er vorhin gar nicht so erwähnt. Und beim zweiten Gespräch habe ich mir die gesamte Planung der Brauerei gezeigt. Der guckt dann drauf und hat richtig feuchte Augen bekommen. Der emotional Bier brauen kann und Begeisterung entwickelt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende heute. Nicht, dass du ein kühler Manager bist, sondern du brauchst eine Begeisterung für unser Produkt, für ein tolles Bier, das einfach anders ist und das wird nicht durch Geburt erworben, diese Fähigkeit, sondern einfach durch Engagement und Leidenschaft. Und das geht es nicht.
Ja. Sind denn deine Kinder in der Brauerei unterwegs gewesen, so von klein auf? Also ist das bei euch so gelegen, dass das so ist?
Da möchte ich jetzt nicht überall Stellung zu beziehen. Nee, ich werde nie vergessen, wir haben das neue Hefeweizen, hat der Julian eingebraut. Das erste Hefeweizen, was wir bei uns in der Brauerei hergestellt haben. Ich weiß noch genau den Tank, den wir hatten. Ich glaube, wir haben das 44 Hektar eingebraut.
Ja.
Und es waren noch Bauarbeiten, es war ein heißer Sommer. Ich glaube, dann haben wir es mal zusammen mit der Familie verkostet. Den haben auch meine beiden Kinder damals mit freigegeben und fanden es richtig gut. Und wir haben dann nachher, ich glaube, 38 oder 39 Hektar abgefüllt.
Ja, ein bisschen spontan.
Das heißt, wenn der Bauarbeiten sind, dann 5 Hektar verdampft. Wo die hingegangen sind, wollte ich das nicht wissen. Ja.
Sehr schön. Da hat sich Julian gedacht, keine Verkostung mehr mit der Familie
des Chefs. Genau,
das sind kostige Menschen.
Notiz an mich, das ist nicht also förderlich.
Ich habe in dieser Inbetriebnahmezeit einen riesen Respekt vor Schweißern wirklich lernen können. Oder bekommen, weil die natürlich unter absolut widrigen Verhältnissen so Präzisionsarbeit machen müssen. Das war wirklich krass. Und dem ihr Feierabendweizen zu verwehren, das habe ich nicht übers Herz gebracht.
Das ist durchaus.
Danke, dass die Last von mir und meiner Familie
Das hat er gut gemacht. Ne? Nachdem er sagte, das Verkosten der Biere wäre harte Arbeit, hat er jetzt wieder was rausgeholt am Ende des Gesprächs. Robert, du hast am Anfang erwähnt, ihr macht demnächst auch ein digitales Biertasting. Möchtet ihr dazu noch was erzählen?
Wir haben am Anfang gedacht, ja, das machen wir mal schnell, so ein digitales Biertasting. Und dann haben wir uns was von befreundeten Brauereien angeguckt und was da auf dem Markt so schon läuft und haben dann festgestellt, okay, ist alles super professionell, wir müssen unser ganzes Konzept zu 100% ändern. Und von dem her wird's ja, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Konzept, aber die Uhr tickt. Also wir haben uns einen Termin gesetzt, den wir dann auch mit Roberts Frau absprechen müssen, die für Marketing und für die Pressearbeit zuständig ist. Aber wir sind guter Dinge, dass wir was auf die Straße bringen.
Das heißt, ihr habt noch keinen Termin, den ihr unseren Hörern nennen möchtet?
Nein, weil wir noch kein richtiges Konzept haben.
Okay, aber ihr kommt. Wenn man jetzt Bock auf eure Biere bekommen hat, wo kriegt man die? Außer wenn man jetzt nicht, also wenn man in der Region dort wohnt, scheint es vielleicht einfacher zu sein, aber wenn man jetzt nicht da wohnt?
Also wir arbeiten mit Biermarketing Groß-Gerau. Das sind ein paar Jungs, die einen Online-Shop gegründet haben zusammen und über die kann man unser ganzes Sortiment bestellen. Biermarket.de.
Oder halt über unsere Webseite, darüber ist ein Link dann auf die Seite. Also unter www.glabsbräu.de kann man es dann ganz normal bestellen auch.
Ach, super.
Wunderbar.
Die Insel. Und dann seid ihr auch in Hamburg versorgt.
Sehr gut. Das ist gut. Wir haben immer eine als Abschlussfrage, die Frage nach dem Bier für die einsame Insel. Also wenn es euch jeweils auf eine einsame Insel verschlagen würde und ihr müsstet so das Bier mitnehmen, das ihr so die nächsten Jahre, bis euch irgendein Kreuzfahrtschiff einsammelt, da trinken solltet.
Kreuzfahrer fahren nicht mehr.
Ach ja, stimmt. Im Moment fährt ja gar keiner. Also sammelt euch keiner ein. Also ihr müsst lange planen. Genau. Was wäre das so? Das ist ja so ein bisschen die Frage nach dem Lieblingsbier oder nach dem Bier, das man eigentlich immer trinken kann.
Wie warm ist es denn auf der Insel?
Ja, es gibt, wir können mal, also wenn das die Frage ist, ist es meistens so, dass es zwei Biere gibt, dann kann es eine warme und eine kalte Insel sein. Und das Bier ist immer frisch und immer gut gekühlt.
Ich finde, du bist immer beliebiger mit dieser Frage.
Das Bier ist immer in der richtigen Temperatur, das muss man dazu auch sagen. So.
Das ist eine Komfortinsel.
Genau.
Aber ich weiß nicht, ob ich da lieber trinken würde, als mich zu entscheiden zu müssen.
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich sag mal, ich würde es vielleicht anders unterteilen. Ich würde für tagsüber ein Helles nehmen.
Ja.
Und dann abends mal ein Pilz oder auch eine Wiki umsteigen, dann ein bisschen herber.
Also du würdest bei deinen Bieren bleiben, beim Glabsbräu.
Ja, ja, nur ich würde von Uhrzeit her etwas morgens milde anfangen und dann gegen Abend dann die bitteren.
Verstehe, sehr trinken, schön. Ja.
Die hopfenbetonten Bier.
Und Julian?
Ja, zum Richtung Pale Ale oder IPA würde ich auf alle Fälle tendieren. Irgendwas, was gut lagerfähig ist, was auch ein bisschen mehr Alkohol vielleicht hat,
ja,
um dann die Tristesse ein bisschen besser aushalten zu können.
Und hast die du, Monotonie. Hast du irgend so eine Marke, wo du sagst, so dass, wenn das immer frisch da wäre, dann wäre es am besten, wenn das im Kühlschrank ist?
Trau dich, Julian.
Tatsächlich ein Bier, was wahrscheinlich jeder von euren Zuhörern kennt, ist was mich immer wieder abholt und das ist Sierra Nevada Pale Ale.
Ja, das ist super. Ja, Klassiker.
Aber es kommt so selten so richtig schön frisch hier an, ne? Das ist eine Schande.
Das ist leider so, ja.
Ja, toll. Ja, wir danken euch für das Gespräch. Das war sehr schön.
Das hat wirklich viel Spaß bereitet.
Ja.
Und auch vielen Dank dafür nach Hamburg.
Vielen Dank.
Tja, ein neuer Stopp auf unserer Deutschlandreise Seligenstadt, wenn wir denn mal wieder reisen dürfen.
Mal gucken, wie viele Stationen wir da noch einbauen. Ursprünglich wollten wir im Sommer nach Bamberg, uns näher noch mit Weiermann beschäftigen und ein bisschen durch die Gegend radeln. Dann haben wir jetzt auch Nürnberg. Da wollten wir jetzt Orca besuchen, Felix vom End und seine neue Brauanlage, die da gerade entsteht, von Kaspar Schulz. Ihr wisst, der Mercedes unter den Brauanlagen könnt ihr übrigens schon jetzt bewundern auf Facebook auf dem Kanal von Orca Brau.
Genau, und zu Hoppe Bräu wollten wir ja eigentlich auch noch fahren.
Und jetzt? Ja. Seligenstadt.
Jetzt Seligenstadt, aber das ist ja dann erst noch weiter oben, bisher noch alles im Plan.
Wie wir das so zusammenpuzzeln, ne?
Ja, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Wenn man dann mal wieder fahren darf.
Na, es tut sich ja einiges.
Wenn die Biergärten schon aufmachen am 19. Mai in Bayern, dann sieht die Welt ja schon ganz anders aus.
Wie immer die Welt dann aussehen wird, mit zaghaften Schritten nähern wir uns einer Öffnung von zumindest der Gastronomie. Wie das jetzt mit Bars im Indoor-Bereich aussieht, weiß ich nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall erleben und solange gilt es natürlich weiter, unsere heimischen Lieblingsbrauer zu unterstützen, die sind ja wahnsinnig kreativ teilweise. Also es gibt ja wirklich lustige Digital Tasting Sendungen jetzt inzwischen.
Immer mehr.
Ja, Spaß am Glas von Überquell. Die Jungs werden immer professioneller. Also es ist eigentlich schon so eine kleine TV-Show, was die da auf die Beine stellen. Lingen.
Genau, die machen am 30.05. die letzte Probe und gehen dann in die Sommerpause, habe ich gesehen.
Ja. Lohnt genau. sich da reinzuschauen ja. und auch in den Podcast reinzuhören. Mit dem Markus Quatt hatten wir ja gesprochen.
Genau.
Beer Talks gibt es auch schon einige. Also Digital Tastings sind ja die, wo ihr vorher meistens auch Bierpakete ordern könnt. Es gibt aber auch inzwischen schon einige schöne Live-Talks, einfach auf Instagram, so bis zu einer Stunde, weil dann bricht ja Instagram automatisch ab.
Tückisch.
Ganz, ganz tückisch. Das sind auch schöne Formate. Einfach mal ein bisschen durchs Netz surfen. Wir haben uns diesmal gedacht, das ist so viel inzwischen.
Wir kamen uns auch beim letzten Mal wirklich komisch vor, einen nach dem anderen abzufeuern, weil wir dachten, ihr seid ja auch schlau und findet das selber raus.
Genau. Insofern der Tipp, guckt da einfach mal und was eure Lieblingsbrauer da so euch servieren im Netz und einfach mal auf Entdeckungsreise gehen.
Ja, und diverse Leute machen ja mittlerweile auch, wo man sozusagen so einen To-Go-Verkauf, das kennen wir hier in Hamburg auch schon ja bei einem Omnipollo, macht es ja auch jetzt diese Woche 7. und 8.
Alles Elbe ist auch wieder am Start.
Genau.
Einfach mal bei Facebook schauen, die waren ja relativ lange ruhig und die machen jetzt auch so einen Fensterverkauf. Also auch die Bars finden so langsam ihre Wege zurück ins Leben.
Ja.
In Kleinstschritten.
Genau, wir denken noch alle, wo sollen wir, beziehungsweise wann sollen wir das ganze Bier trinken, das wir bestellt haben und was noch im Kühlschrank ist, aber wir sind da tapfer und wir schaffen das schon.
Dafür gibt es ja nach wie vor diese Gutscheinlösung, die haben wir halt nicht genutzt, aber es gibt auch durchaus Gutscheinlösungen, da bezahlst du jetzt und kannst dann später trinken.
Das verstehe ich nicht, das Konzept verstehe ich nicht.
Du willst immer gleich Ware haben gegen Geld,
ja,
ne? Also ganz
ja,
reell.
Lieber gleich trinken. Warum später trinken, wenn ich auch gleich trinken kann? Verstehe ich nicht.
Wie auch immer, wir sparen uns dieses Mal die direkten Termine und verabschieden uns insofern mit einem fröhlichen Ahoi und der dringenden Bitte, uns gerne zu bewerten. Auf den gängigen Portalen, weil dann werden wir sichtbarer und wenn wir sichtbarer werden, dann
können wir am Ende alle besseres Bier trinken.
Korrekt. Das war's, ne?
Ja.
Das war's. Das war deine Antwort, die wir so lange geübt haben. Und gerne abonnieren. Uns gibt's auf Soundcloud, uns gibt's auf Spotify, es gibt uns auf Google Podcasts und
Apple Podcasts.
Genau. Und unter hopcast.de. Da findet ihr wie immer auch alle Links zu dieser Sendung und ein paar Fotos. Und jetzt wirklich ein endgültiges Ahoi.
Und genau. Und was sagst du immer? Schwimmt nicht so weit raus. Tschüss.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.